dass wir heute hier versammelt sein dürfen, als ein Leib, als ein Orange aus Großen und Kleinen, welche hier durch dich versammelt sind. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns die Herzen aufmachst, damit wir dich erleben können, damit wir berührt werden durch das, was wir hören, damit wir durch dich begeistert werden. Amen. Ich möchte zu Beginn gleich in eine Geschichte einsteigen. Diese Geschichte finden wir, wie wir es bereits gehört haben, in Apostelgeschichte 10. Diese Geschichte möchte ich in drei Szenen unterteilen. Szene Nummer 1. Es ist ungefähr 3 Uhr nachmittags. Ein römischer Hauptmann namens Cornelius befindet sich vermutlich im Gebet. Er ist zwar Offizier im Militär, hat ungefähr 100 Leute unter sich als Hauptmann, aber das ist in der Geschichte eigentlich eine Nebensache. Denn Cornelius wird als ein Mann beschrieben, der großzügig den Armen gibt und treu im Gebet ist. Ist er vermutlich dieser Cornelius im Gebet? Und auf einmal lesen wir, dass ein Engel ihm erscheint. Der Engel sagt ihm, dass Gott seine guten Taten und seine Gebete gesehen hat. Und Cornelius bekommt einen Auftrag. Er soll Männer nach Joppe senden zu einem Mann, der Simon, auch genannt Petrus, heißt. Ohne zu zögern, packt sich Cornelius 2 seiner Diener und einen gläubigen Soldaten und schickt sie direkt nach Joppe. Szene 2. Am nächsten Tag, ungefähr 45 Kilometer von Caesarea entfernt, sind wir in der Stadt Joppe. Auf einem Haus, das am Meer liegt, lesen wir von Petrus, der gerade dabei ist, zu beten. Es war etwa 11 Uhr am Vormittag, als Petrus plötzlich eine Vision hat. Und diese lese ich gleich vor. Er sah den Himmel offen. Daraus kam ein Behältnis herab, das sah aus wie ein großes Leinentuch, das an 4 Ecken zur Erde heruntergelassen wurde. Darin befanden sich alle möglichen Arten von Tieren, Vierbeiner, Kriechtiere und Vögel. Eine Stimme sprach zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus erwiderte: Auf gar keinen Fall, Herr, denn ich habe noch nie etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreines gegessen. Da forderte ihn eine Stimme ein zweites Mal auf und sagte, was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Noch ein drittes Mal wurde Petrus aufgefordert. Gleich danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus konnte sich noch gar nicht groß überlegen, was diese Worte, was diese Vision bedeutet. Da hört er auf einmal Stimmen. Es sind die Männer von Cornelius, die unten an der Haustür klopfen und nach Simon Petrus fragten. Nachdem sie erklärt waren, warum sie hier sind, erklärte sich Petrus bereit, um mit ihnen nach Caesarea zu gehen. Am nächsten Tag ging Petrus mit den 3 Männern und einigen anderen Gläubigen, die gerade mit Petrus unterwegs waren, nach Caesarea zu gehen. Szene 3. Petrus trifft Cornelius. Petrus und die ganze Schar an Menschen wurden bereits von Cornelius, seinen Freunden und der Familie erwartet. Cornelius ging auf Petrus zu, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus erinnert ihn, dass er nur ein Mensch ist. Und gleich danach erklärt er ihm auch, dass es sehr ungewöhnlich ist, was er hier macht. Denn er ist Jude und ein Jude kommt im Normalfall nicht in das Haus eines Heiden. Doch Gott hat zu ihm gesagt, dass er niemanden als unrein oder minderwertig ansehen soll. Und deswegen ist er jetzt hier. Cornelius berichtete ihm in Anschluss, was er erlebt und gesehen hatte. Und dann geht Petrus ein Licht auf. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm recht ist, den nimmt Gott an, ganz gleich aus welchem Volk er stammt. Diese Botschaft hat Gott seinem Volk Israel gesandt. Er hat ihm die gute Nachricht verkündet, dass er Frieden gebracht hat durch Jesus Christus, der Herr ist über alle Menschen. Petrus erkennt, was unter anderem diese Vision bedeutet. Gott schaut nicht auf Äußerlichkeiten, sondern er schaut auf das, was drin ist. Dieses Wort, welches Petrus dort verwendet für Gott sieht ins Angesicht, bedeutet, Gott schaut nicht nur von außen oder achtet nicht auf das Äußere, auf ethnische Gruppen, Nationalitäten oder irgendetwas Offensichtliches. Nein, er schaut ins Herz. Petrus versteht, dass ein neues Kapitel beginnt. Zum Schluss stellt er die Frage, wer kann diesen Menschen jetzt noch die Taufe verweigern? Sie haben doch, genau wie wir, den Heiligen Geist empfangen. Er befahl, dass diese Leute alle getauft wurden. Ich finde diese Geschichte enorm spannend, denn sie zeigt, ein neues Kapitel beginnt. Gott macht klar, dass das Heilswerk Jesu nicht nur für die Juden, nicht nur für eine bestimmte Gruppe reduziert ist, sondern der Geltungsbereich des Heilswerkes, welches durch Jesus passierte, wird erweitert. Sie ist nicht abhängig von äußerlichen Eigenschaften, ethnischen Zugehörigkeiten, sondern es lädt alle ein, welche dabei sein wollen. Ohne Wenn und Aber. Es gibt keine Geretteten zweiter Klasse, sondern jeder ist gerettet erster Klasse. Wir müssen uns überlegen, das ist ziemlich revolutionär zu dieser Zeit. Mit einem gewissen Exklusivitätsverständnis, welches das Heil beinhaltet, welche die Juden unter sich hatten. Petrus wollte nicht unrein werden. Die Juden wollten nicht unrein werden. Deswegen versuchen sie, den Kontakt mit heidnischen Gruppen so gut wie es geht zu reduzieren. Und jetzt kommt auf einmal, hey, es zählt nicht nur für euch, sondern auch für den Nachbarn, den du gestern noch so komisch angeschaut hast, zu dem du nicht ins Haus wolltest, weil er zu einer anderen Gruppe gehört. Das plakativ gesagt. Das Thema der heutigen Predigt, herausgeworfen zu dem Fremden. Und ich finde, diese Geschichte von Petrus und Cornelius passt hervorragend dazu. Denn sie zeigt uns, unser Glaube ist nicht ein passives Warten auf das, was etwas passiert, sondern er ist in Bewegung. Der Engel schickt nicht Cornelius zu Petrus, sondern er sendet Petrus zu Cornelius. Und für mich stellt das ein wunderbares Bild dar einer Kirche, die aufsuchend ist. Ein aufsuchendes Denken, welches sich daraus entwickelt und welche die Frage stellt, oder wenn wir ein aufsuchendes Denken als Kirche entwickeln, dann ändert sich eine Frage. Es ändert sich die Frage von, wie kommt der Mensch in die Kirche, zu wie kommt die Kirche zum Menschen. Ich wiederhole, wie kommt der Mensch in die Kirche, es wandelt zu, wie kommt die Kirche zum Mensch. Das bedeutet nicht, dass wir keine Angebote wie Gottesdienste vor Ort haben sollen. Das spricht nicht dagegen. Wir brauchen Gottesdienste, Orte vor Ort in der lokalen Kirche. Doch eine Kirche ist nicht nur eine Kommstruktur. Gestern waren wir als Familie bei der Arbon Classics. Eine Ausstellung mit ganz vielen verschiedenen alten Fahrzeugen. Und eines hat mich wahnsinnig begeistert und unsere Tochter auch. Bei mir war es technisches Interesse, bei ihr war es interessant, weil es gepfiffen hat und Lärm gemacht hat und groß war. Da waren Dampfwalzen und Dampftraktoren vor Ort, die auch Runden gefahren sind. Unglaublich faszinierend. Wieso erzähle ich das? Nicht nur, weil ich euch mitteilen wollte, was für ein unglaublich spannendes Leben das ich habe in Arbon, sondern ich finde dieses Bild von dieser Dampfmaschine eigentlich ein wunderbares Symbolbild, welches ich jetzt verwende für die Kirche. Es ist, welches vielleicht erklärt, wie eine Kirche denkt. Eine Dampfmaschine braucht verschiedene Aspekte, dass sie funktioniert. Das Feuer, das überhaupt Dampf, also das Wärme entsteht, Wasser, das überhaupt Dampf kommt. Eine Kette, die die Walze lenkt. Das ist wirklich ein Kettenzug. Zwei Leute, die diese Dampfmaschine betreiben. Und vielleicht können wir dieses vielfältige Bild, dass eine Dampfmaschine ist, auch für eine Kirche verwenden. Vielleicht ist der Gottesdienst, der Seilzug, der das Schiff lenkt, also der die Walze lenkt. Lokale Angebote, Jungschar, ist das Feuer, das Wasser zu kochen bringt. Und vielleicht ist der aufsuchende Charakter der Wasserdampf, welche Leben reinbringt. Wenn ich von Kirche rede, es ist immer gut, wenn man als Pastor in einer anderen Kirche über Kirche redet, was eine Kirche zu tun hat. Wenn ich von Kirche rede, meine ich nicht nur das Gebäude, die Institution, die Gemeinschaft, den Verein, Viva Kirche. Nein, Kirche sind wir alle. Jeder, der Teil hat am Leib Christi, ist damit gemeint. Jeder soll persönlich angesprochen werden. Ich verwende einfach dieses Bild. Aber jeder soll sich angesprochen fühlen. Aufsuchend zu leben betrifft uns alle. Das fordert heraus im Leben. Aber ich finde, diese Geschichte von Petrus und Cornelius gibt uns einige spannende Impulse, welche uns helfen, genau diesen Herausforderungen als aufsuchende Kirche zu begegnen. Der erste Punkt ist Vorurteile abbauen. Gott fordert Petrus heraus, neu über eine andere Gruppe von Menschen zu denken. Für Juden war es klar, dass sie ihre Freizeit nicht mit Heiden, wie bereits gesagt, verbringen wollte. Doch Gott macht Petrus klar, jetzt beginnt was Neues. Was ich für rein erklärt habe, sollst du nicht als unrein nennen. Gott fordert Petrus heraus, das bislang Gelernte, Gelebte, Gedachte seit klein auf zu hinterfragen. Vorurteile, welche er gegen andere Gruppen hat, aufzuheben und auf sie zuzugehen. Und ich denke, das trifft auch auf uns zu. Wenn wir aufsuchend sein wollen, eine Kirche, die auf Menschen zugeht, sind auch wir herausgefordert, Vorurteile abzubauen. Logisch, im ersten Moment denkt jeder, ach, ich habe keine Vorurteile. Doch ist das wirklich so? Haben wir keine Vorurteile anderen gegenüber? Sind wir so vorurteilsfrei, wie wir meinen? Oder wie wir es vielleicht nach außen präsentieren? Haben wir bestimmte Personengruppen in unserem Leben, welche wir mit anderen Maßstäben bewerten als andere? Eine Kirche, die zu den Menschen kommt, kommt zu allen. Egal welcher Nation, welcher Religion, welchen sozialen Status. Wir sind es nicht, die entscheiden, welche es würdig sind, erreicht, in Kontakt zu kommen, aufgesucht zu werden oder nicht. Passend dazu der zweite Impuls, die Komfortzone verlassen. Eine Kirche, die aufsucht, eine Kirche, die zu den Menschen kommt, die muss manchmal den bequemen Rahmen, in dem man sich bewegt, verlassen und sich außerhalb der Komfortzone bewegen. Petrus wurde aufgefordert, die Boten von Cornelius zu begleiten. Klar, Petrus hat bereits von Cornelius gehört und von seiner Art und Weise, aber der Faktor bleibt, dass Petrus Cornelius nicht kannte, nicht wusste, wer er ist, was da passiert. Er war Heide und wir wussten ja bereits, dass das ein großes Hindernis war. Petrus musste aus seiner Komfortzone, aus seinem Häuschen mit Torwärter gehen und sich zu Cornelius bewegen. Eine Kirche, die zu den Menschen kommt, muss ihre Komfortzone verlassen. Das ist noch schwierig, weil die meisten Komfortzonen enden vermutlich, wenn man da draußen aus der Türe geht. Wissen wir, wo sich unsere Komfortzone befindet? Als Kirche, als ganz persönliches Individuum? Die Komfortzone zu verlassen ist herausfordernd. Und es wird Spuren hinterlassen, manchmal positive Erfahrungen, manchmal auch negative, zerstörerische, welche sich einprägen. Manche können sich weiter daraus bewegen, andere weniger weit, und das ist auch in Ordnung. Doch eine Kirche, die nur da ist, wo es bequem ist, die kommt nicht zu den Menschen, sondern sie wartet, bis der Mensch in die Kirche kommt. Eine Kirche, die zu den Menschen kommt, ist immer wieder herausgefordert, umzudenken und neu zu denken. Wir werden herausgefordert, neue Wege zu finden, um Menschen zu erreichen in den Lebensrealitäten, in denen sie sich effektiv befinden. Das ist manchmal das und das ist manchmal das. Und ich sage jetzt eine etwas provokante Aussage, nehmt sie mit Humor, aber ich werde es mal etwas überspitzt ansagen. Wenn wir uns überlegen und wenn unser einziges Bild von herausgehen zu den Menschen eine aufsuchende Kirche ist, Straßenevangelisation ist, wenn das unser einziges Bild davon ist, ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber dann haben wir verloren. Dann machen wir das Gleiche, wie man die letzten Jahre versucht hat, weil man es schon immer gemacht hat. Manchmal müssen wir uns auch auf neues Terrain begeben, um eine aufsuchende Kirche zu sein. Manchmal lösen wir vielleicht Kopfschütteln damit aus. Petrus wurde ein Kapitel später angegriffen, wie er es überhaupt wagen konnte, mit den Heiden, mit den Unbeschnittenen im Haus zu sein. Petrus musste sich rechtfertigen. Ich finde es eine gute Möglichkeit, und die klingt ganz simpel, wie man herausfindet, wie man neu denken kann. Indem man mit den Menschen redet, auf die man zugeht. Herauszufinden, was wirkliche Bedürfnisse sind. Das klingt simpel. Aber schon von oft habe ich Menschen gehört, dass ihnen irgendwie geholfen wurde, was die Menschen dachten, was ihnen helfen würde. Und über sie bestimmt wurde, was ihnen helfen wird. Und ihnen nachher so geholfen wurde, wie es der Helfende dachte, dass es am besten ist, wie der Person geholfen wird. Das ist keine Hilfe. Das ist Selbstverwirklichung. Das eigene Ego schüren, damit man sich gut fühlt. Eine Kirche, die aufsucht, versucht, neue Wege zu gehen. Versucht neue Wege zu gehen, um die Menschen in den verschiedenen Lebensrealitäten, in denen sie sich befinden, abzuholen. Das ist tricky, das ist schwierig und das braucht Zeit. Das braucht Gespräche, das braucht Vertrauen. Und der letzte Punkt: Es ist wichtig, nie zu vergessen, woher wir kommen. Unser Anliegen als Kirche ist es immer auch, das Evangelium in Wort und Tat zu leben, zu verbreiten. Eine Kirche, die zum Mensch kommt, hat immer das Evangelium dabei. Petrus hat den Menschen, nachdem er das alles erlebt hat, eine Predigt gehalten von den Taten Gottes. Paulus sagt ja auch in Römer 10, hey, wie sollen die Leute zum Glauben kommen? Wenn sie nichts von dem hören, an den sie glauben sollen. Und ich sage nicht, damit, dass wir jedem biblische Geschichten um die Ohren schlagen müssen, sondern vielmehr, dass wir die Menschen Anteil haben lassen an dem, was uns begeistert, an dem, was uns bewegt, an dem, wo wir dran sind. Beziehung leben, Anteil nehmen miteinander. Ah, merci. Und wichtig da ist noch zu bedenken, und das passiert schnell, damit wir die Menschen, auf die wir zugehen, nicht als Projekte betrachten. Als Projekte, in die wir uns investieren und irgendwann ein Ergebnis herauskommen soll. Das fände ich sehr herablassend und nicht fair. Das Evangelium in Wort und Tat zu verbreiten, bedeutet, dass die Menschen merken, dass sie gesehen werden und geliebt sind. Und das bedingungslos. Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen und nicht das Ergebnis, was irgendwann vielleicht kommt. Das eigene Selbstbild ist nicht das eines Rettenden, sondern eines Gerettenden, der jemandem an seinem Leben Anteil lässt. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, in Recherchen bin ich auf einen sri lankischen Theologen gestoßen, der Evangelisation so beschreibt. Evangelisation ist, wenn ein Bettler dem anderen sagt, wo wo es leckeres Brot gibt. Finde ich noch gut, den Spruch, muss ich sagen, gefällt mir. Eine Kirche, die zum Mensch kommt, lädt ein, dient dem Menschen aus Liebe und fordert keine Gegenleistung dafür. Das ist für mich nachhaltige und zeitlose Art und Weise, wie man das Evangelium in Wort und Tat verbreiten kann. Die Geschichte von Petrus und Cornelius gibt uns ein wunderbares Bild für eine aufsuchende Kirche. Aus den Geschichten konnten wir einige Aspekte rausnehmen, die uns helfen, wie wir daran gehen können, wo wir beginnen können. Kirche ist immer auch Kirche für andere. Und die Musik darf gerne nach oben kommen, wenn es geht. Ich möchte euch etwas fragen. Sind wir bereit, uns als Gemeinde, als Lokalkirche, aber auch als jede einzelne Person, und jetzt stell dir vor, dass ich vor dir stehe und dich persönlich frage, bist du bereit, dich wie Petrus auch zu den Fremden hinauswerfen zu lassen, herausgeworfen zu sein? Sind wir bereit, eigene Vorurteile abzubauen? Sind wir bereit, die eigene Komfortzone zu verlassen? Sind wir bereit, umzudenken, um neue Wege und Möglichkeiten zu finden? Sind wir bereit, das Evangelium in Wort und Tat zu verbreiten? Dann nimm dir jetzt im Zwischenschritt Zeit, egal was deine Antwort ist. Geh in dich hinein, geh in das Gebet. Vielleicht merkst du, dass du an einigen Punkten noch arbeiten musst, darfst, dass einige Punkte für dich in dir etwas auslösen. Dann leg das Gott vor. Vielleicht merkst du auch, dass einige Punkte auf dich schon sehr gut zutreffen. Dann danke Gott dafür und erfreue dich. Und wenn du merkst, hey, ich bin bereit, dann sage das Gott. Herr, hier bin ich, sende mich. Amen.